Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge. Und Andreas, wie lange hat es denn mal gedauert, ein neues Windrad zu genehmigen?
Ja, ich kann ein bisschen vorgreifen. So 2 bis 3 Jahre, würde ich mal sagen.
Wow, weißt du das denn? Mensch, hast du da was vorbereitet? Verrückt. Ja, aber wirklich krass, 2 bis 3 Jahre hat das gedauert. Meterhohe Papierberge sind notwendig gewesen. Und oh Wunder, das hat uns auch unser heutiger Gast Lars Meyer bestätigt. In diesem Bereich zumindest hat Herr Habeck geliefert.
Ja, früher sprach sogar von Lastwagenweise. Ordner. Aber da hat er gesagt, Habeck hat das deutlich beschleunigt, unter einem Jahr teilweise. Und das ist schon eine gute Entwicklung, finden wir.
Eine weitere gute Entwicklung, und ihr merkt schon, es geht heute um Windenergie bei uns, bei SOTEC Deutschland, ist, die für mich auch neu war tatsächlich, dass wir so gut sind im Bereich der Windenergie, auch international gesehen.
Ja, das war mir, das hatte ich schon vor Anfang der 2000er mitbekommen, dass wir auch schon in den 90ern, wir waren sogar absolut führend, wir haben nur 80 Millionen Einwohner und waren in absoluten Zahlen, was Energiegewinnung per Windkraft betrifft, führend in der Welt, weit, weit einen Abstand zu den USA und China. Die haben uns jetzt wieder eingeholt, aber das muss man sich mal überlegen, 80 Millionen gegen diese Unmengen an Menschen in China oder in den USA.
Das ist auf jeden Fall eine gute Nachricht. Und was Lars Meyer auch gesagt hat, ist, dass die Energiewende nicht mehr zurückgedreht werden kann, auch wenn sich so manche Politikerinnen von manchen Parteien ja das vielleicht nicht ganz so vorstellen können.
Ja, ein paar Zahlen kommen wir nicht umhin. So, was sind Gigawatt und Gigawattstunden? Aber ich hoffe, ihr versteht das trotzdem. Also sagen wir mal, ein Windrad mit 1 Gigawatt, das sind dann am Tag, wenn der Wind richtig weht, 24 Gigawattstunden, was natürlich nie erreicht wird. Aber man könnte mit so einem Gigawatt, was könnte ich sagen, ungefähr 500.000 Wasserkocher zeitgleich betreiben. Ob euch das hilft, weiß ich nicht. Aber also, was ein Watt ist und was ein Kilowatt und Megawatt, dann kommt Gigawatt und dann kommt Terawatt. Also in den Bereichen bewegen wir uns. Aber
ich hoffe, wir haben euch nicht komplett verwirrt. Ein paar Zahlen sind dabei, aber im Kern geht es natürlich darum, wie schaffen wir es, Deutschland in der Energie klimafreundlich aufzustellen, vor allem mit Wind. Und das läuft ziemlich gut. Hört rein.
Bewertet uns und bleibt uns treu.
Herzlich willkommen bei SOTEC Deutschland, dem NTV Tech Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Laukert.
Was war dein erstes Handy?
Mein erstes Handy war von Siemens, meinem allerersten Arbeitgeber.
Mhm. Welche App nutzt du am meisten?
Persönlich WhatsApp und im Beruf Slack.
Okay. Welche technologische Superkraft hättest du gerne?
Ich würde gerne das Wetter programmieren können. Den Wind anschalten, Sonne anschalten, das wäre super. Das ist natürlich, das wird nicht passieren, aber ehrlich gesagt, wenn man sich jetzt anschaut, was für Fortschritte es gibt bei der Wettervorhersage durch die neuen KI-Modelle von Google, von Nvidia und auch tatsächlich ein paar europäischen Unternehmen, da ist das, kommt man zumindest in der Vorhersage deutlich voran, aber programmieren noch nicht.
Nein. Kann sich ja alles wünschen, von daher. Genau. Wer ist aus deiner Sicht gerade der wichtigste Tech-Denker oder die wichtigste Tech-Denkerin?
Ich denke da immer ganz viel an die Tech-Unternehmerpersönlichkeiten, weil das sind die, die dann die Gedanken auch in Taten umsetzen und Dinge nach vorne bewegen. Da fallen mir Persönlichkeiten ein wie Jensen Huang von Nvidia, den ich sehr schätze. Mhm. Und auch wenn er nicht mehr ganz aktuell ist, Steve Jobs. Aber das, was Steve Jobs gesagt hat, ist eigentlich immer aktuell und hat mich sehr geprägt.
So, und woran denkst du als erstes beim Wort Digitalisierung?
An Energie. Um konkreter zu sein, an saubere Energie.
Das ist doch ein Stichwort, auf dem wir aufbauen können. Wir haben heute zu Gast Lars Meyer. Schön, dass du da bist.
Freut mich sehr, bei euch zu sein.
Hallo, hallo.
Ich stelle dich schon mal vor, man hat aber schon ein bisschen rausgehört, es geht um Energie, konkreter auch um Windenergie. Du warst bei Siemens einige Jahre auch schon im Energie- und Infrastrukturbereich unter anderem unterwegs, hast dann noch einige andere Stationen gehabt, zum Beispiel bei SVP Global oder SVP Global, dann wahrscheinlich eher. Dann warst du noch bei Q Energy zum Beispiel, bei ReWind und jetzt ist es vor allem NextWind seit 2020. Da bist du Co-CEO und Co-Founder.
Ja.
Ja.
Von der, sag ich mal, Investmentbranche, klar, weil abgesehen von Siemens, aber sonst so ein bisschen Investmentbranche und so, dann doch wieder zum richtigen Arbeiten. Wieso hast du dir das angetan? Gerade eine Branche, die auch jetzt so polarisiert wie im aktuellen letzten Wahlkampf, ne?
Ja, das stimmt. Ich habe mich tatsächlich der erneuerbaren Energie erstmal genähert als Investor. Also das ist so, dass also ganz am Anfang natürlich bei Siemens war das mein Betätigungsfeld, Projekte zu managen und zu planen. Aber dann ganz stark erst auf der Investmentbanking-Seite. Ich bin ja von Siemens dann erstmal ins Investmentbanking gegangen, wo man dann Unternehmen kauft, verkauft, sozusagen für die entsprechenden Kunden. Und da habe ich ganz viel Energieunternehmen beraten, unter anderem RWE, aber auch viele andere Spieler. Und habe dann als Investor, also als Mitarbeiter bei Private Equity Fonds, tatsächlich selbst in erneuerbare Energien investiert. Und zwar nicht um notwendigerweise nur um etwas Positives, sage ich mal, für das Klima zu bewirken, sondern auch ganz klar und ganz hart, um eine entsprechende Rendite zu erzielen. Mm. Und da war es einfach schön zu sehen, dass man tatsächlich beides tun kann. Dass erneuerbare Energien eben auch ein sehr gutes und erfolgreiches Geschäftsmodell sind. Und wenn man gleichzeitig die Welt ein bisschen dekarbonisieren kann und modernisieren kann, übrigens, das muss man auch betrachten, dann war das für mich eigentlich die perfekte Kombination.
Andreas hat jetzt den Wahlkampf schon angesprochen. Du hast gerade gesagt, ein gutes Geschäftsmodell. Wenn man dann Frau Weidel zugehört hat, die von Windmühlen sprach, könnte man, Windmühlen der Schande, okay, wir machen es ganz komplett ausgeführt, könnte man dann ja als Mensch, der sich damit noch nie beschäftigt hat, denken, ja, vielleicht ist es dann gar nicht so ein gutes Geschäftsmodell. Aber unabhängig davon, wie hast du das empfunden, als dann über das Thema so diskutiert wurde?
Ich denke, alles, was im Wahlkampf diskutiert wird, muss man auch immer ein bisschen aus einem besonderen Blickwinkel betrachten. Ich bin mir sicher, dass selbst Frau Weide so nicht meinen kann. Denn wir haben 60 Gigawatt installierte Onshore-Wind-Kapazität in Deutschland. Onshore-Wind ist der größte Energieträger in Deutschland. Deutschland ist weltweit mitführend bei der Installation von Onshore Wind. Also das ist ein Arbeitgeber und eine Energie, die sehr, sehr kostengünstig, sehr, sehr effizient funktioniert. Ich glaube nicht, dass es wirklich Politiker gibt, die die Sinnhaftigkeit von Windenergie generell in Frage stellen.
Ja, ja.
Auch wenn sie im Wahlkampf mal was anderes sagen.
Aber es nervt, ne? Also, dass man nicht nur Frau Weide, es gibt da noch einen anderen aus Süddeutschland, der auch immer wieder gerne, dagegen wird, da zweifelt man manchmal ein bisschen am Verstand. Ja, aber vielleicht können wir
will das nicht in seinem Vorgarten.
Wenn wir hier schon mal Experten haben, ein bisschen, also ein, zwei Mythen, die geistern ja immer wieder rum. Wenn man Social Media anmacht, dann schaudert es einem ja schon. Ne? Dann werden immer die berühmten Fotos gezeigt von Fundamenten, von Windrädern, wie riesig die sind und so weiter. Aber vielleicht mal aufräumen, wie nachhaltig sind denn wirklich Windräder? Gibt es da wirklich schon Analysen drüber? Weil man hat ja auch das Problem der Entsorgung später und so weiter. Gerade ihr macht ja, können wir gleich mal auch noch reden, was ihr macht mit Nextwind. Ihr regeneriert ja quasi Windparks und peppt die auf sozusagen. Und da spielt ja sowas eine Rolle, ne? Das effektiv zu machen.
Ja, genau, das ist richtig. Vielleicht einmal ganz kurz, um auf das Geschäftsmodell einzugehen, weil das ein bisschen was auch mit der Politik zu tun hat. Hm. Wir investieren ja vor allem dort, wo bereits Windparks und Windräder stehen. Das heißt also eben gerade nicht irgendwo bei jemandem im Vorgarten auf der grünen Wiese, sondern das passiert an Standorten, die schon seit vielen, vielen Jahren erfolgreich Strom generieren und von den Gemeinden grundsätzlich auch schon akzeptiert sind, weil Windkraft ja halt auch immer Arbeitsplätze in die Region gebracht hat. Ja, also gerade in Norddeutschland, was ja früher recht strukturschwach war, weil viel produzierende Industrie eben im Süden Deutschlands angesiedelt war, war das etwas, was durchaus auch große politische Akzeptanz in der Gemeinde hatte. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, wir konzentrieren uns darauf, diese bereits bestehenden Standorte zu modernisieren, neue Technologie zu nutzen, um die Produktion aus dem vorhandenen Standort zu verfünffachen oder zu vervierfachen, dann ist das eigentlich, sage ich mal, wenn man grundsätzlich Klimaziele erreichen möchte, CO2-Emissionen senken möchte, die politisch eleganteste Art, das zu tun. Ja, also das ist glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil man ja auch Geschäftsmodelle immer so ein bisschen differenzieren muss. Und wir entwickeln eben nicht auf der grünen Wiese, sondern modernisieren bereits bestehende Windstandorte. Sie können sich vorstellen, wenn man von eine bestehende Windressource fünfmal so gut oder viermal so gut ausschöpft, wie das die alte Technologie macht, ist der positive Beitrag für die Klimabilanz ziemlich unstrittig. Ja, und trotzdem muss man natürlich sich Gedanken machen über Themen wie Recycling. Und ich würde mal sagen, dass praktisch alle Teile einer Windturbine gut recycelbar sind. Das Einzige, wo man sich eine Frage stellen kann, das sind die Rotorblätter, die meistens aus Verbundstoffen hergestellt sind. Und auch da gibt es innovative Konzepte, wie man diese Stoffe recycelt. Aber ansonsten reden wir von Stahl und Beton und so weiter. Und ich sag mal, verglichen mit anderen Möglichkeiten der Energieerzeugung ist das sicherlich das Beste, was wir erzielen können. Und Energie brauchen wir nun mal dringend. In Deutschland übrigens auch für das Thema Digitalisierung, was ich vorhin angesprochen hatte.
Gib doch mal ein Beispiel, wenn ihr etwas aufkauft, wie viel stehen da vielleicht vorher und wie modernisiert ihr das dann, dass man das mal so in Zahlen sich vorstellen kann?
Ja, also man muss sagen, in Deutschland sind die Windparks relativ klein, wenn man es mit anderen Ländern vergleicht, wo es viel mehr freie Fläche gibt. Da findet man zum Teil wirklich große Windparks, wo dann 50, 100 Windräder stehen. Das findet man in Deutschland so gut wie nicht. Deutschland ist sehr, sehr dezentral gewachsen. Also man hat viele kleine Windparks verteilt in der Fläche, was übrigens eine große Stärke ist, diese Dezentralität für die Energieversorgung. Aber deshalb reden wir tatsächlich über Windparks, würde ich mal sagen, im Schnitt, wenn wir die kaufen, haben die 10 Windräder. 5 bis 10 Windräder. Und die haben Turbinen, die haben eine Nennlast-Nennkapazität von 2 Megawatt. Mhm. Ja, also wenn wir bei einem einfachen Beispiel bleiben, dann haben wir 10 Turbinen mit 2 Megawatt, ein 20 Megawatt Windpark, den wir kaufen. Und der wurde Anfang der 2000er errichtet und hat für 20 Jahre eine Einspeisevergütung bekommen. Und wir kommen jetzt daher in Jahr 15, sagen wir mal, und kaufen diesen Park, um dann auf die gleiche Fläche, sagen wir mal im Schnitt, das ist natürlich immer fallspezifisch, aber 7 Turbinen zu stellen, ja, nicht mehr 10, weil die wir stellen, sind größer, deutlich größer, aber die haben eine Nennkapazität von 7 Megawatt. Das heißt, 7 mal 7, 49, runden wir auf, 50 Megawatt. Das heißt, wir haben einen Park, der vorher 20 Megawatt hatte, auf 50 Megawatt Kapazität vergrößert. Mhm. Und dieser Park, würdet ihr wahrscheinlich sagen, okay, von 20 auf 50, das ist aber nicht viermal oder fünfmal so viel Produktion. Dazu muss man wissen, dass die Produktion, also der Output aus einem Windpark nicht gleich der Kapazität ist, sondern ein größeres Windrad produziert viel mehr Strom. Das heißt, also der Faktor sozusagen der Verbesserung ist dann tatsächlich 4 bis 5-mal so viel, obwohl die Kapazität selbst sich vielleicht nur ver2,5-facht.
Aber kannst du sagen, wie viel Haushalte oder wie viel man damit versorgen kann, dann mit den erst 10 und dann 7 Windrädern?
Oh, das sind Tausende von Haushalten. Also das kann man genau ausrechnen. Die Formel habe ich tatsächlich gerade nicht im Kopf, aber das ist durchaus signifikant. Wir haben mittlerweile bei NextWind 450 Megawatt, die wir betreiben und wollen aus diesen 450 Megawatt 1,4 Gigawatt machen. Und wenn ihr jetzt 1,4 Gigawatt hört, also so ein großes Kernkraftwerk hat 1 Gigawatt. Ja, also wir haben sozusagen mit dem, was wir jetzt schon haben, können wir 1,5 Kernkraftwerke theoretisch ersetzen.
Das ist die Nennleistung theoretisch pro Tag. Jetzt muss man physikalisch ein bisschen gucken und das wäre dann auf Wochen- und Monatsbasis und so weiter. Ich glaube, Köln hat, meine ich, 6.000 Gigawatt pro Jahr Verbrauch, wenn ich richtig liege? Also kann man sich irgendwie ausmalen, ne?
Das werden dann Gigawattstunden, genau. Ja, das, genau, das ist ja eine Multiplikation sozusagen der Kapazität mit der Anzahl der der Windstunden, nicht? Wie lange weht der Wind im Schnitt? Und das ist in der Tat anders in Köln als in Flensburg. Ja. Weil in Flensburg der Wind ein bisschen häufiger weht als in Köln.
Ja. Ich meinte nur so als Vergleich, dass man muss sich das mal
so schwer inhalieren, sich vorzustellen.
Ne? Wir reden ja auch von Terawattstunden in Deutschland, ne? Oder was wir bräuchten und so weiter. Ich denke gerade so an dieses Riesenwindrad in der Lausitz, glaube ich, ne? 300 Meter. Mhm. Guckt ihr euch sowas auch an? Das fand ich total spannend. Ich weiß gar nicht, wie der Rotordurchmesser ist, also aber es muss ja gigantisch.
Bundesagentur für Sprunginnovation,
genau. Ist gemeint. Muss ja gigantisch aussehen. Ja, man könnte doch überall jetzt am besten so hoch, dass man es gar nicht sieht. Und dann kriegt es auch keinen mehr auf. Dann steht da nur eine Säule und das Windrad bläst da, dreht sich um irgendwo in der Atmosphäre. Aber mal so gesprochen, sind da Grenzen gesetzt oder was könnte man sich vorstellen?
Also es sind tatsächlich relativ viele Grenzen gesetzt, allein schon auch durch den Flugverkehr,
okay.
durch
Militär, ich Radar
und so weiter. Also da gibt es natürlich sicherlich so Sonderlocations, wo man dann aus Forschung und Entwicklungsgründen solche riesen Windräder hinstellen kann. Das sind im Prinzip Dimensionen, wie wir sie auch in dem Offshore-Bereich sehen. Also im Offshore-Bereich, in der Nordsee, da sieht man das auch. Aber hier auf Land ist das, was wir im Moment haben, schon eine enorme Vergrößerung verglichen mit dem, was wir in den letzten Jahren gesehen haben, ja. Also die nächste Generation ist schon deutlich effizienter, effektiver, was die Ausschöpfung der Windressource angeht. Und das ist im Prinzip der technologische Hebel, den wir sozusagen nutzen, um einen Beitrag dann auch zu leisten für die Energiewende, ja.
Aber euer Ansatz, bestehende Windparks zu kaufen und die zu modernisieren, ist ja eigentlich ganz geschickt, weil ihr erspart euch einmal diese ganzen Genehmigungskram, nehme ich an. Also zumindest wird er wahrscheinlich deutlich reduziert, wenn es nur um eine Anpassung geht von Windrädern, nehme ich mal an. Und ihr erspart euch auch Diskussionen mit möglicherweise Ortsverbänden, Gemeinden, die Dinger nicht im Vorgarten haben wollen, weil da stehen sie ja eh schon.
Das ist richtig. Also die Akzeptanz in der Gemeinde ist grundsätzlich deutlich höher. Ja, also auch nicht immer einfach, aber deutlich höher. Die Genehmigung muss man trotzdem durchlaufen, aber in beschleunigter Form. Also es gibt in der Tat Dinge, dann hat man auch sowas wie bereits vorhandene Winddaten, nicht? Also da stand ja schon ein Windpark, das heißt, man hat 15, 17, 18 Jahre lang bestehende Winddaten, die man für die eigene Prognose des Windyields, des Windertrags benutzen kann. Dann die Avifaunistik, also gibt es Vögel sozusagen oder andere Arten, die gefährdet sind durch den Betrieb der Anlage. Das ist natürlich viel unwahrscheinlicher, wenn es schon einen Windpark gab. Da muss man dann, sage ich mal, kann man Dinge einfach beschleunigen. Insofern ist es in der Tat auf der Zeitachse sehr, sehr wichtig. Und wenn ich jetzt wieder meine Investorenbrille aufsetze, dann ist auch die Zeitachse immer ganz, ganz wichtig. Ja, also dass man, wenn man Geld investiert, dass man dann auch schnell in eine Umsetzung kommt eines Projekts.
Kannst du da auch eine Zahl? Ich erinnere mich an so ein Foto, wo einer mal gepostet hat, den bürokratischen Aufwand für einen Windpark oder Windrad, glaube ich, war nur ein Windrad, um das zu beantragen. Der hatte irgendwie einen Ordnerstapel von 10 Metern, dicke, fette Ordner. Wie kannst du irgendwie sagen, was das reduziert, jetzt euer Recycling-Projekt sozusagen?
Ja. Also ich kann mich erinnern, früher wurden die Dinge ja wirklich tatsächlich noch in Aktenordnern dann die ganzen Anträge und Genehmigungen geliefert. Und da hat man tatsächlich Lastwagen voll an Aktenordnern geliefert, nicht? Also heute ist das, kann man das etwas effizienter machen. Aber ich würde mal sagen, der Aufwand hat sich aber auch reduziert durch politische Maßnahmen. Also,
wollte ich gerade fragen, Habeck hat sowas gemacht, ne?
Ja, absolut, ja. Und es ist immer einfach und auch in Mode, sage ich mal, Politiker zu bashen und gerade vielleicht auch dann von der alten Regierung. Aber an der Stelle hat er wirklich sehr, sehr viel bewegt. Also der bürokratische Aufwand ist spürbar gesunken und damit sind auch die Zeiten deutlich gesunken, die man benötigt hat, um eine Genehmigung zu bekommen. Was wiederum dazu geführt hat, dass viel, viel mehr neue Windparks zugelassen worden sind und in dieses Auktionsverfahren reingeboten haben, um dann eine entsprechende Einspeisevergütung zu bekommen. Also er hat mehr Wettbewerb erzeugt, indem er bürokratischen Aufwand abgebaut hat. Also das darf man nicht vernachlässigen und das ist ehrlich gesagt fast unabhängig davon, ob wir über Repowering reden oder über normale grüne Wiese, sage ich mal, Projekte. Aber Tatsache ist, es gibt für Repowering gibt es ganz besondere Vereinfachungen und Verschlankungen in dem Ansatz. Aber in Aktenordnern kann ich das nicht ausdrücken.
Ich glaube, es gab aber ja mal tatsächlich eine Zeit, wo das bis zu 3 Jahre oder so gedauert hat, ne, bis so ein Windrad genehmigt worden ist. Also jetzt ein Neubau, ne, jetzt nicht Repowering. Aber ich glaube, ungefähr, ne, von mir aus 1 bis 3 Jahre. Aber es ist zumindest durchaus eine große Zeitspanne. Die Genehmigungen sind ja deutlich hochgegangen durch die Maßnahmen von Habeck. Ich meine, das war sogar ein Rekord zuletzt dann, ne?
Ja. Also es kommt ja von wo man die Zeitspanne anrechnet, ne? Aber ich glaube, der wichtige oder relevante Maßstab wäre hier von der Einreichung der Genehmigung bis zum Erhalt der Genehmigung durch die Behörde. Ja, und das war in der Tat, kann das je nach Vollständigkeit der Unterlage, die man eingereicht hat, 1 bis 3 Jahre gedauert haben. Und zwar eher mehr 2 bis 3 Jahre. Mhm. Und jetzt die letzten Verfahren, die wir auch gesehen haben, wir sind ja regelmäßig sozusagen in diesen Genehmigungsverfahren drin, da ist man unter 1 Jahr gegangen. Ja, also wir haben teilweise unsere Genehmigungen in 10 Monaten wiedererhalten. Und das ist schon ein enormer Fortschritt und auch ein Verdienst der alten Regierung.
Worüber man ja immer redet, ist ja das Problem, wir haben eigentlich genug Windkraft, reden wir mal nicht über Dunkelflauten jetzt, die 20 Tage im Jahr, dass wir jetzt sehr viel Energie haben dort im Norden und nicht in den Süden kommen. So, da legen wir die Leitung, irgendwann sind die hoffentlich fertig. Aber wie oft höre ich von Projekten der Speicherung? Ja, da probiert man das aus. Ich rede auch nicht von Batteriespeicherung, das wäre mir jetzt zu einfach, sondern neue Technologien, die man unterhalb der Windräder mit hinbaut, die Energie speichern können, um sie dann abzugeben und dass die sich immer drehen können. Ersticken wir da in Projekten und irgendwie kommt nichts? Ich habe so das Gefühl, es werden lauter Projekte gemacht und keins erblickt dann das Licht dieser Welt im dauerhaften Zustand, oder irre ich mich da?
Ich glaube, wir brauchen gar keine, neuen Zaubertechnologien, um das hinzubekommen. Es gibt dieses schöne Buch von einem Stanford-Professor namens Mark Jacobson und das Buch heißt No Miracles Needed. Also wir brauchen eigentlich keine Wunder. All die Technologien, die wir brauchen, um die Energy Transition zum Erfolg zu bringen, haben wir schon. Und da sind Batteriespeicher sicherlich dabei. Das ist aber auch die Kombination von Solar und Onshore Wind dabei, die man sozusagen in integrierten Energiestandorten bündeln kann, mit Batterie absichern kann. Und dann gibt es auch natürlich die Möglichkeit für flexible Nachfrage. Also nicht nur die Produktion muss flexibel sein durch Speicherung, sondern auch bestimmte Arten der Nachfrage können flexibel sein. Und da gibt es unheimlich viel zu tun.
Ja, da muss ich noch mal kurz einschreiten, weil das hilft uns ja nicht bei der Grundlastversorgung der Industrie, gerade im Süden. Darüber reden wir ja, dass die Autos geladen werden und dass alles flexibler geht, das kann ich mir gut vorstellen. Aber ich denke so, in Hamburg war mal ein Projekt mit irgendwelchen besonderen Steinen, die sie da verlegt haben unter dem Windrad, was die Wärme speichern konnten über Monate, glaube ich. Das war ein Projekt von Fraunhofer. Ja, dann hört man wieder von einem Projekt hier und nochmal irgendwelche Steine oder tolle Materialien, die das können. Und dann hört man nie wieder was davon. Das muss doch viel schneller gehen, sowas.
Ja, ich glaube, dass wir in einer anderen Phase sind. Ich glaube, dass diese kleinen Forschungsprojekte am Ende des Tages, also ich will nicht sagen, dass sie Spielerei sind. Also die werden alle sicherlich irgendwo auch interessant sein. Ich glaube, wir sind tatsächlich eher in der Phase, wo es um die Massenfertigung, Kostenkurven, Effekte, Verknüpfung von Technologien und Nutzen dessen, was wir Stand heute schon haben. Ich glaube, das ist das, worum es geht. Ich glaube, wir müssen ansonsten gar nicht, irgendwelche neuen Zaubertechnologien finden.
Aber was ist denn aus deiner Sicht, also wir brauchen ja Speicher, was ist denn aus deiner Sicht dann das Beste?
Also Batteriespeicher, glaube ich, werden im Laufe der Zeit deutlich günstiger werden, werden sich lohnen, werden auch technologisch immer besser werden. Das heißt, wir werden Batteriespeicher in großen, großen Stückzahlen zu Anlagen der erneuerbaren Energie stellen müssen und verbinden müssen. Dann geht es auch darum, die Netzinfrastruktur zu verbessern. Das hört man natürlich häufig, aber ist ein ganz, ganz zentraler Teil des Spiels. Mhm. Das heißt, wir zum Beispiel haben unseren Windpark, den alten Windpark, und dann haben wir den neuen Windpark. Und der ist natürlich, hat einen Netzanschlusspunkt und immer auch ein Umspannwerk. Und dieses Umspannwerk hat eine bestimmte Kapazität, die das Umspannwerk aufnehmen kann. Und wir versuchen, neue Umspannwerke zu bauen mit größerer Kapazität, um eben andere Technologien über eine Hybridisierung, Co-Location, wie man das nennt, dazuzuschalten. Das heißt, so kreiert man im Prinzip diese Energy Hubs, diese integrierten Energiestandorte, die man im Prinzip dann an die Netze hängt und auch mit gleichmäßiger Strategie, mit gleichmäßiger Energie versorgen kann. Aber ich denke auch, dass im Moment viel passieren wird, auch noch im Bereich der Gaskraftwerke tatsächlich. Ich glaube, es wird keine Strategie geben im Moment, die ausschließlich nur auf erneuerbare Energien setzt, sondern muss es andere Technologien geben, die eben zusätzlich noch die Grundlastfähigkeit absichern.
Ja, das ist ja diese Dunkelflauten-Diskussion, die wir hatten. Ne? Das hilft uns ja alles nichts. Und es stehen ja immer regelmäßig Windräder still mit Absicht, weil einfach zu viel Strom im Markt ist.
Dann müssen wir einmal erklären, vielleicht, was Dunkelflaute ist.
Okay, wenn kein Wind weht und die Sonne nicht scheint, meistens nach 17 Uhr im Winter, und dann ist auch noch Flaute am Windmarkt. Und wir haben natürlich große Teile des Jahres im Sommer, wo wir zu viel Strom haben. Und der geht dann ins Ausland für ganz wenig Geld. Das sind ja Diskussionen, die wir permanent in der Bildzeitung überall führen. Wieder Überschrift. Wir importieren wieder mal Atomkraft aus Frankreich. Oh, böse, böse. Ja, aber dass wir im Sommer, im Hochsommer, tausende Stunden, Megawattstunden Strom nach Frankreich wieder zurückexportieren, nach Holland, nach Dänemark oder sonst wohin.
Ja, das ist ja auch das Schöne an so einem vernetzten System, dass es sich halt über die Zeit auch gegenseitig unterstützt und ausgleicht. Ja, das sind diese verteilten Systeme, die am Ende des Tages unsere Stromversorgung ja in der Vergangenheit auch immer perfekt sichergestellt haben. Denn man muss sich ja mal vorstellen, wir haben ja tatsächlich eine Penetration von erneuerbaren Energien, die weit über 50% liegt. Also 50% des Stroms, der gebraucht wird, kommt ja schon heute. Und die Tendenz steigt halt sehr, sehr stark an. Wir werden uns irgendwann auf 70-80% Durchdringung von erneuerbarer Energie, am Anteil sozusagen des Konsums orientieren. Und das erfordert ganz, ganz dringend Flexibilitätslösungen. Also das ist für mich das eigentlich, was wir brauchen, Flexibilität sowohl auf der Produktions- als auch auf der Nachfrageseite. Und auf der Produktionsseite sind es Batterien als Haupttechnologie.
Du hast eben schon mal irgendwann gesagt, dass Deutschland eigentlich schon ganz gut dabei ist, was Windenergie betrifft, und das Dezentrale ist auch ein Vorteil. Kannst du mal so einen vergleichenden Blick auf Europa oder vielleicht auch weltweit geben, wie Deutschland da so aufgestellt ist, wenn es um Windenergie geht? Wie weit vorne sind wir denn dann?
Ganz weit vorne. Ganz früh und ganz weit vorne waren wir da bei der Windenergie. Es gibt heute zwei Länder, die eine höhere installierte Kapazität haben als Deutschland, nämlich China und die USA. China über 200 Gigawatt, USA über 90 Gigawatt, und dann kommt schon Deutschland mit 60 Gigawatt. Und wenn man sich jetzt mal den Größenvergleich vor Augen führt, Amerika, China, Deutschland, da kriegt man ein Gefühl dafür, was wir eigentlich auch mal geleistet haben. Ich meine, es ist immer einfach, sage ich mal, Deutschland schlecht zu reden und alles zu langsam. In dem Fall waren wir nicht langsam. In dem Fall waren wir tatsächlich mit die Ersten, die Anfang der 2000er, vielleicht ganz am Ende der 90er, schon angefangen haben. Und zwar nicht getrieben durch die großen Energieversorger, nicht? Also die haben das ja alles verpasst. Das waren tatsächlich die Leute lokal, die Projektentwickler, zum Teil die Landwirte, die sich zusammengeschlossen haben und diese Technologie in Deutschland nach vorne gebracht haben, und zwar weltweit führend nach vorne gebracht haben. Also ich würde mal sagen, wir waren wahrscheinlich bis 2010 oder sowas sogar die Nummer eins weltweit.
Ja, absolut gesehen sogar, ne? Also nicht mal relativ, sondern...
Das absolut gesehen und relativ gesehen, würde ich sagen, sind wir heute noch da. Und ich glaube, der zweitgrößte Markt in Europa ist Spanien mit 20 Gigawatt. Ja, da sind wir dreimal so groß. Und das muss man auch mal anerkennen, ja, dass es schon Bereiche gibt, in denen wir auch können, wenn wir wollen.
Obwohl die Bayern nicht mitmachen wollen, so richtig.
Ja, auch technologisch. Ich erinnere an unsere Solarunternehmen, die ja man natürlich durch zu viel Subvention in Watte gebettet hatte. Und dann stellt man fest, oh, gar nicht effizient. Und dann waren sie pleite. Wie steht's bei der Windindustrie? Sah es nicht viel besser aus? Haben die sich gefangen? Wie steht's da um unsere Produzenten, um unsere Forschung und Entwicklung?
Also ich würde mal sagen, wenn wir uns Windturbinenhersteller anschauen und überlegen, welche Windturbine kaufen wir für welchen Windpark, dann sind zwei der drei Anbieter, die bei uns immer im engeren Kreis sind deutsche Unternehmen. Also wir haben mit Nordex und Enercon zwei führende Onshore-Windhersteller immer noch. Vestas ist natürlich der Weltmarktführer. Das ist ganz klar im Onshore-Wind-Bereich, also Vestas aus Dänemark. Aber das ist eine Industrie, die eben tatsächlich noch nicht von den chinesischen Herstellern überrollt wurde oder übernommen wurde, so wie das im Solar-PV-Sektor passiert ist.
Hm. Stelle ich mir auch schwierig vor. Mit großen Wind, die großen. Also kann es effizient sein, die großen Windrotoren übers Meer zu schippern?
Die können auch fertig. Also die chinesischen Hersteller sind schon dabei, auch in den europäischen Markt zu drängen. Und das wird über kurz oder lang werden die auch eine Rolle spielen. Aber eben ganz so einfach wie bei einer Massenfertigung, wie man Halbleiter massenfertigt, wie im Solarbereich, ist es eben nicht. Da ist viel mit Montage und so. Aber viele Komponenten werden heute auch in China gebaut. Ja, das ist keine Frage. Und die sind sehr kostengünstig.
Jetzt haben wir viel über Onshore, also Land, gesprochen. Es gibt ja auch noch Offshore. Ist das genauso attraktiv? Ist das einfach komplizierter? Was sind Vor- und Nachteile?
Ich würde sagen, Offshore-Wind sind viel, viel größere Projekte, viel, viel größere Turbinen. Da fehlt diese Dezentralität. Also das entspricht, glaube ich, nicht unserem Geschäftsmodell. Unser Geschäftsmodell ist es wirklich dezentral, relativ kleinteilig in der Fläche die Stromversorgung aufzubauen. Das ist das, was auch den großen Energieversorgern nicht so richtig liegt, weil das einfach nicht ihre kulturelle DNA ist. Die denken halt lieber in Großkraftwerken, Großprojekten, zentrale Projekte, und das ist Offshore. Offshore sind eher diese großen Projekte, die, wo ein Projekt ein Volumen hat, was, sage ich mal, für ein kleineres Unternehmen auch nicht wirklich handelbar ist, auch von der Risikoseite nicht handelbar ist. Aber da spielen halt tatsächlich eher die großen Unternehmen, wobei man sagen muss, dass nach der Machtübernahme in den USA von Donald Trump Offshore auch sehr gelitten hat. Während Onshore-Wind sieht es ein bisschen anders aus.
Weil du gerade Trump auch ansprichst, das wäre noch eine Frage für mich. Die ganze Diskussion, die gerade stattfindet, ne, die so ein bisschen gegen Klimaschutz, jetzt hat auch, glaube ich, die neue österreichische Regierung das Klimageld will sie wohl wieder abschaffen aus Kostengründen und so weiter. Ne? Also zwar ist Atomkraft relativ gesehen auf dem Rückmarsch, es werden zwar noch welche gebaut, aber würdest du sagen, dass das mit der erneuerbaren Energie unaufhaltsam ist, weil wir schon so weit fortgeschritten sind, dass es kein Zurück mehr gibt von wegen Windräder wieder abbauen, um was zu machen? Also siehst du, da gibt's keinen Weg zurück mehr?
Ja, seh ich genau wie du. Nein, ich sage immer gerne Energy Transition statt Energiewende. Energiewende ist so ein bisschen politisch-ideologischer Begriff. Energy Transition ist mehr ein technologischer, wissenschaftlicher Begriff für mich, auch wenn es ein Anglizismus ist. Aber die Energy Transition ist alternativlos. Und zwar weltweit, aber in Deutschland ganz, ganz speziell. Wir haben ja in Deutschland auch keine Rohstoffe, keine großen Gasvorkommen oder Ölvorkommen, Kohlevorkommen. Von daher ist die ist das Rad nicht mehr zurückzudrehen. Und das liegt auch an dem Systemwandel von zentral auf dezentral. Wenn man einmal sozusagen diesen Schritt gemacht hat in eine dezentrale Energiestruktur, dann die wieder zurückzudrehen und zu sagen, okay, jetzt stellen wir wieder um und haben jetzt irgendwelche Großkraftwerke irgendwo, ganz abgesehen davon, dass es von der Zeitachse, wenn man über Kernkraft redet, einfach nicht funktionieren würde. Also wenn wir auf die Kernkraft warten, dann haben wir eine sehr, sehr lange Zeit keine Lösung, beziehungsweise müssen uns über eine andere Lösung Gedanken machen. Ja, das ist ich sage immer, zitiere immer ganz gerne die International Energy Agency, die sagt oder vorhersagt, dass wir in den nächsten 5 Jahren 3.700 Gigawatt an erneuerbarer Energie weltweit installieren werden. 3.700 Gigawatt in 5 Jahren. Also ein Kernkraftwerk mit einem Gigawatt, dann müssen Sie 3.700 Kernkraftwerke bauen. Das dauert allerdings eher 15 bis 20 Jahre. Insofern glaube ich, dass die einfach die Dynamik dieses Sektors mit einer Geschwindigkeit vorangeht, die es unaufhaltsam macht und unumkehrbar macht.
Ist nicht mehr umzukehren, das ist doch ein gutes Schlusswort, würde ich sagen. Und vor allem finde ich es gut, dass Deutschland doch so weit vorne ist.
Ja, vielen Dank.
Vielen Dank.
Sehr gerne. Hat mich gefreut.